Ja, genau. Dann ansonsten gibt es noch vielleicht zu sagen, ich bin vom Beruf Feuerwehrmann, habe eine sehr bunte Vita, also ich bin auch Kfz-Mechaniker und auch Jugendpastor gewesen und auch Webdesigner, also sehr, sehr breites Spektrum. Liegt wahrscheinlich daran, dass mir schnell langweilig wird und ich gerne neue Sachen lerne. Und dann habe ich mir auch zwischendurch mal gedacht, mache ich das ein oder andere zum Beruf und probiere einfach mal was aus. Genau, jetzt bin ich bei der Werkfeuerwehr und da eigentlich ganz happy. Seit 2018 bin ich genau in dem Beruf tätig und ja, macht mir eigentlich großen Spaß. Genau, und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, nämlich das Thema Glaubenshelden. Vorher wollte ich mal fragen, wer von euch ist denn so Marvel- oder DC-Fan? Gibt es da jemand, der sagen würde, das ist so... Ein Finger sehe ich. Vielleicht wisst ihr anderen gar nicht, was Marvel oder DC eigentlich ist. Also das ist so ein Marvel und DC, die stehen eigentlich als Universum für Superhelden. Also ja, wer kennt sie nicht? Captain America, Superman, Batman. Das sind Begriffe, die hat man schon mal gehört. Vielleicht sogar auch schon mal den einen oder anderen Film gesehen. Und mir ging es oft so, als Jugendlicher noch mehr als heute, aber wenn ich damals einen Film mit Superhelden gesehen habe, habe ich unweigerlich immer mir vorgestellt, wie wäre das eigentlich, wenn ich fliegen könnte? Wenn ich so bärenstark wäre wie der Hulk? Oder was würde ich dann mit diesen Fähigkeiten machen? Wir hatten früher, als ich in der FEG Hahn noch als Jugendpastor war, hatten wir eine Reihe, die hieß Message Movie. Und da war das immer so, wir hatten dann einen Film geguckt und wenn da ein Film war, der, wo es um einen Protagonisten ging, der zum Beispiel super stark war, war oft die Frage am Ende, was würdet ihr denn vielleicht tun? Wie würdet ihr die Kraft nutzen, wenn die in eurem Leben wäre? So, und waren manchmal sehr interessante Fragen. Was mir nur dabei aufgefallen ist, Superhelden kann man nicht nachmachen, weil wir wachen wahrscheinlich nicht morgen auf und wahrscheinlich wird morgen keiner von uns fliegen können. Oder keiner wird jetzt einfach einen Baum ausreißen im Garten. Ja? Dafür brauchen wir immer noch ein starkes Seil oder einen Traktor oder so. Also deswegen habe ich gemerkt, Superhelden, das ist zwar schön, sehr unterhaltsam, aber es bringt uns eigentlich nichts. Ja? Die können uns eigentlich keine Vorbilder sein, weil sie im Prinzip verklärte, falsche Götter sind. Aber das sind nicht die, auf die wir eigentlich schauen sollten. Wir sollten lieber auf andere Helden schauen, nämlich auf Glaubenshelden. Und einen meiner Glaubenshelden habe ich euch heute mitgebracht, nämlich den Kaleb. Und ich finde, von Kaleb können wir so einiges lernen. Es gibt, denke ich, viele Glaubenshelden in der Bibel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch auch irgendwo einen Glaubensheld hat, einen, der vielleicht ein besonderes Vorbild ist. Und das ist eigentlich auch das Besondere. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich immer wieder in schwierigen Situationen für das Richtige entschieden haben. Die nicht den einfachen Weg gegangen sind, sondern den schwierigen. Und es gibt genug Situationen, die Bibel nimmt da auch kein Blatt vor den Mund, verschönigt da auch nichts. Menschen sind durch unglaublich schwierige Situationen gegangen. Gott hat sie teilweise auch dahin hineinberufen. Und dort haben sich diese Glaubenshelden sehr vorbildlich verhalten, wo wir gemerkt haben, okay, da gab es natürlich auch einen persönlichen Kampf, aber der Charakter von diesem Menschen ist eigentlich wunderschön und wir können ganz viel mitnehmen. Genau das habe ich persönlich auch bei Kaleb gelernt und ja, ich möchte euch Kaleb mal ein bisschen vorstellen. Wer von euch kennt denn Kaleb nicht oder hat Kaleb noch nie gehört? Das glaube ich dir nicht. Also für alle, die es vielleicht sich nicht getraut haben oder einfach nochmal als Zusammenfassung. Wer ist eigentlich Kaleb? Ich habe euch einen kleinen Steckbrief mitgebracht. Könnt ihr gerne mal mit mir ein bisschen drüber schauen. Also, was wissen wir über Kaleb? Klar, sein Name Kaleb. Die Bedeutung, der Fassende, der Ergreifende, auch der Heftige. Werden wir später noch ein bisschen mehr darüber erfahren, weil trifft es eigentlich ganz gut. Also haben seine Eltern schon einen guten Namen für ihn ausgewählt. Von seiner Herkunft wissen wir, dass sein Vater Jephunne war und er hatte noch zwei Brüder, namens Jerachmeel und Ram. Seine Familie gehörte ursprünglich zu den Kenasitern, das heißt, er war nicht immer ein Teil des Volkes Israel, aber war im Volk Juda sehr gut integriert, denn wir lesen noch später, dass er großen Einfluss hatte im Stamm der Judäer. Ja, der Familienstand, Kaleb war, was wir so wissen, zweimal verheiratet mit seiner ersten Frau Azuba, hatte er eine Tochter namens Jeriot und nach dem Tod seiner Frau hat er nochmal geheiratet und diese zweite Frau hieß Ephrata, mit dem Kaleb nochmal zwei Söhne hatte, namens Hur und Aschhur. Auch sehr interessant, ne? Also wer noch Namen sucht für seine Kinder. Hier haben wir ein paar Beispiele. Als Kaleb aus Ägypten auszog, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen darauf ein, war er 40 Jahre alt. Also ich bin 39, ja. So ungefähr sah er wahrscheinlich aus. In dem Altersstadium wird er gewesen sein, 40 Jahre. Von Beruf wissen wir nicht genau, ob er einen Beruf gelernt hat. Ich gehe aber davon aus, da Kaleb ja in der ganzen Sklavenzeit in Ägypten war, mit den Israeliten zusammen, wird er Sklavenarbeiten gemacht haben. Also ich denke mal, er wird da wahrscheinlich viel körperlich gearbeitet haben. Und ich denke mal, so kann man ihn sich auch gut vorstellen. Ja? Also ein kräftiger Mann in der Blüte seines Lebens quasi. Zu seiner Berufung kann man sagen, und das ist die Situation, in die ich gleich mit euch eintauchen möchte. Mose hatte nämlich die Aufgabe bekommen, Kundschafter auszusuchen. Spione. Und das sollten einflussreiche Leute aus den Stämmen Israels sein. Und Kaleb war einer aus dem Stamm Juda, den Mose ausgesucht hatte. Das war seine Berufung. Das ist auch die Geschichte, mit der Kaleb bekannt ist in der Bibel. Zu seiner Persönlichkeit gibt es noch zu sagen, Kaleb war ein Mann des Glaubens, ein mutiger Mann. Er besaß Autorität, er hatte Einfluss. Und was auch interessant ist, dass er in einem hohen Alter von 85 Jahren, das ist nämlich eine Geschichte, die wir in Josua 14 nachlesen können, dass er immer noch ein Mann voller Kraft war mit 85. Sehr beeindruckende Geschichte, wer das mal nachlesen möchte, da gehe ich heute nicht so drauf ein. Josua 14, sehr erstaunlich, was so ein alter Mann mit 85 sich noch zutraut und auch geschafft hat. Vielleicht sage ich ganz am Ende der Predigt nochmal einen Satz dazu, weil das ist nämlich auch sehr erstaunlich. Na gut, lass uns nochmal einen Punkt weitergehen, nämlich in welcher Zeit hat Kaleb eigentlich gelebt? Also, ich habe es eben schon angedeutet, Kaleb hat in Ägypten gelebt, ist dort auch groß geworden. Und ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel hat 430 Jahre lang als Sklavenvolk in Ägypten gedient. Also ihr kennt ja die Geschichte, ne? Mit Josef und mit seinen Brüdern. Und dann danach sind ja quasi die Israeliten unter dem Volk der Ägypter versklavt worden. Und das Ganze hat 430 Jahre lang gedauert. Dann, auch die Geschichten kennt ihr bestimmt, ja, die 10 Plagen, der Auszug aus Ägypten. Das Volk zieht quasi aus in die Wüste zum Berg Sinai. Und dort waren sie nochmal am Berg Sinai 2 Jahre, 2 Monate und 20 Tage. Da war Kaleb auch mit dabei und er hatte quasi all das miterlebt. Ja? Das ist unglaublich viel passiert in dieser Zeit vom Auszug aus Ägypten. Also sie haben gesehen, wie das Rote Meer sich geteilt hat. Sie haben die Wunder erlebt am Berg Sinai, das Donnern, das Blitzen. Ja? Dann haben sie mitbekommen, wie sie versorgt wurden, wie sie geführt wurden durch die Wüste, durch diese Feuer- und Rauchsäule. Also all das hat Kaleb quasi am eigenen Leib miterlebt. So, jetzt habt ihr ungefähr so eine Einordnung, wer war er, in welcher Zeit hat er gelebt und jetzt schauen wir uns noch an, in welcher Situation. Und das ist jetzt genau die Geschichte, die ihn zum Glaubenshelden macht. Also, die Geschichte von Kaleb können wir nachlesen in 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Stellt euch vor, auf der To-Do-Liste der Israeliten gab es eigentlich nur noch eine Aufgabe, bevor sie in das Land Kanaan einzogen sollten. Nämlich sie sollten erstmal erkunden, mit wem haben sie es da eigentlich zu tun? Also sie wussten ja, sie werden da kämpfen müssen. Ja, da sind ja Leute gewesen und Völker, die ziemlich, also wir lesen später ein bisschen von den Praktiken, die die Israeliten auch selber angenommen haben. Und da sind wirklich furchtbare Dinge passiert. Also ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber was man allein schon aus biblischen Überlieferungen weiß, sind da Völker, die barbarische Dinge getan haben, ja, die Kinder geopfert haben. Und ganz schlimm, und ich glaube auch, dass das ein Gericht Gottes war in diesem Land, dass die Israeliten nun da einziehen sollten und das Land erobern sollten. Und ja, jetzt sollten 12 Kundschafter sich das mal anschauen. Also gegen wen werden wir kämpfen? Wo werden wir kämpfen? Ja, das war ja damals alles noch ein bisschen anders. Und jetzt kommt das haben sie jetzt quasi gemacht. Sie haben sich das angeguckt und jetzt lesen wir den Bericht, was diese Kundschafter dem Volk quasi mitgeteilt haben. Ihr könnt vorne gerne mitlesen. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, Hey, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschaften widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, die sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch tatsächlich gefühlt. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben oder wenigstens hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns vielleicht tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Da kehren wir doch lieber nach Ägypten zurück. Dann legten sie einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Puh, ja, dieser Bericht ist ganz schön bitter. Also es wird darüber berichtet, ja, dass sie quasi eine Weinrebe von dieser Tour mitbringen, die 50 Kilogramm wiegt. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen großen Sack Zement hochgehoben hat. Ja? Eine Weinrebe quasi, also nicht nur eine Traube, sondern da hängen viele Trauben dran. 50 Kilo, ja, also da gab es wohl einiges zu holen in dem Land, in dem, ja, wir sagen sprichwörtlich, in dem Milch und Honig fließt. Das Paradies wurde gefunden. Aber dieser Fokus ist nur ganz, ganz kurz auf diesen schönen Seiten des Landes, sondern sie gehen ganz schnell und schwenken über zu der militärischen Überlegenheit und daraus wird ganz schnell eine Panikmache. Ja, sie wiegeln das ganze Volk auf sozusagen. Und ich habe mir gedacht, ja, jeder Satz, der mit einem Aber endet, da ist das, was vorher positiv gesagt wurde, kann man eigentlich immer direkt wieder streichen. Ja? Also wenn die Frauen zu euch Männern sagen oder über euch Männer sagen, ne, ja, mein Mann ist ja eigentlich ganz höflich, aber dann wisst ihr, okay, ja, wahrscheinlich hat er mal was gemacht, ja, was nicht so war. Oder wenn ihr Männer zu euren Frauen sagt, ja, boah, Schatz, du hast aber ein schönes Kleid gekauft, aber dann solltet ihr besser Laufschuhe anhaben, ne, weil dann wird es ungemütlich danach. Das heißt, wenn ein Aber kommt, kann man das, was vorher gesagt wurde, eigentlich schon fast streichen. Und das ist auch ein bisschen so dieser Fokus von diesem Bericht. Und das merken auch Kaleb und Josua. Sagen, hey, das geht in eine falsche Richtung, ja? Moment mal, wir haben ja was gesehen, das ist gut. Das Land ist gut. Und jetzt reden wir hier über das Volk. Und ja klar, das sind Riesen. Und ja, die Städte sind befestigt und groß. Das wird nicht einfach. Aber das ist einfach, das ist kein Bericht mehr, sondern das ist Stimmungsmache, ja, was hier passiert. Und jetzt passiert das, was diese Reaktion, die Kaleb jetzt bringt, das ist eigentlich das, was mich so fasziniert an ihm. Das können wir nachlesen, das geht nämlich im Anschluss direkt weiter mit den Versen 6 bis 10. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien: Steinigt sie! Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass es alle sehen konnten. Ja, also zusammengefasst, was macht Kaleb zu meinem Glaubenszelten? Kaleb ist ein Glaubenszelt, der sich vor 600.000 Ex-Sklaven stellt und ihnen kühn erklärt, dass sie in das Land Kanaan einmarschieren werden, dass sie die großen Festungen einnehmen und dann auch noch die Riesen mit Leichtigkeit besiegen werden. Boah, ich habe gedacht, entweder ist Kaleb zu fest gegen seine Zeltwand gelaufen, ja, bevor er da zu so einer Aussage kommt. Oder aber, da war noch irgendwas anderes in Kaleb, was seine Persönlichkeit und seinen Charakter so auch besonders macht, was ihn zu einem Glaubenszelt auch für uns alle macht. Das ist ja das Thema heute. Was können wir von diesem Glaubenszelt mitnehmen? Weil jeder von uns kann das wirklich auch in seinem Leben anwenden. Das ist ja das, was den Superhelden vom Glaubenszelt unterscheidet, ja. Also, was ist das, was Kaleb so besonders macht? Wie kann er sich vor diese große Menschenmenge stellen und sagen, wir werden diese Riesen, das war ja nicht nur einer wie bei Goliath, das war ja ein Volk von Riesen, mit Leichtigkeit besiegen. Mit Leichtigkeit mache ich eine Tür auf oder mit Leichtigkeit binde ich meine Schuhe. Ja, das sagt, mit so einer Leichtigkeit werden wir Riesen besiegen. Wie kann das sein? Und Kaleb war ja nicht dumm. Also wenn man die harten Fakten, Kaleb wusste, das ist ein Volk aus der Sklaverei. Die waren natürlich keine Soldaten. Die hatten 430 Jahre lang Steine gekloppt. Und vielleicht hatten sie auch ein paar Muckis dadurch bekommen, aber sie waren nicht geschult in der Kriegskunst. Wie soll das denn gehen? Dann muss man ja auch dazu sagen, das waren ja keine normalen Gegner, sondern wir reden hier von Riesen, die in Burgen wohnen. Also wie soll man denn so solche Gegner besiegen? Und wenn man sich jetzt mal in die Lage des Volkes versetzt, kann ich das schon auch nachvollziehen. Ich würde sogar sagen, wäre ich einer in der Menge damals gewesen, ich hätte auch Angst gehabt. Bin mir ziemlich sicher. Das ist ja meine Ausgangslage und ich denke, jeder von euch kann das irgendwo ein Stück weit mit nachvollziehen. Aber wir sind ja heute nicht hier, um im Status quo zu fahren, sondern wir wollen ja lernen. Wir wollen ja von unserem Glaubenshelden lernen. Und ich denke, Kaleb hat etwas, das wir mitnehmen dürfen. Kaleb wusste erstmal für sich, er steht an der Schwelle eines weiteren Wunders. Immerhin hatte er ja schon einige erlebt. Ich meine, er hatte gesehen, wie es das Meer geteilt hat. Er hatte gesehen, wie Gott sich versorgt, wie er ihn mit Wundern voranschreitet. Er hatte da sein mächtiges Wirken am Berg Sinai erlebt. Also Kaleb war sich dadurch schon auch bewusst, dass er hier mit einem Gott zu tun hat, der kann und der die Macht hat. Und ich habe beim Nachdenken über diesen Text, bin ich auf drei Dinge gekommen, wo ich denke, das sind Dinge, die können wir heute Morgen eins zu eins mitnehmen, jeder für sich. Kaleb hatte nämlich drei Dinge, die wir von ihm lernen können. Das eine ist, Kaleb weiß, dass Gott kann und dass er die Macht hat. Kaleb glaubte, dass Gott sein Versprechen halten wird und Kaleb war bereit, zusammen mit Josua und dem Volk zu kämpfen. Das sind drei elementare Dinge, die wir mitnehmen können. Zum einen, ich gehe jetzt auf jeden einzelnen Punkt nochmal ein. Zum einen das Wissen, dass Gott kann und Gott die Macht hat. Und ich finde es unglaublich faszinierend, dass wir, dass das Dinge sind, die wir tatsächlich, wo man nicht erst eine Berufung von Gott erfahren muss. Also wir müssen nicht erst ein Kundschafter sein, sondern das ist etwas, was wir auch erleben. Wir alle erleben, dass wir mit Angst zu tun haben, dass wir vor Situationen stehen, die uns Sorgen machen. Ich meine, wir alle durchleben ja diese Zeit von wirtschaftlichen Entwicklungen, von Preissteigerungen, von vielleicht auch Unsicherheiten im Job, in der Familie, das sind alles Sachen, die kommen ja noch dazu, wo wir im persönlichen Leben, in der Familie vielleicht auch Sorgen haben und auch vielleicht sich noch fragen, was soll in meinem Leben noch passieren, ja? Was wird da noch kommen, auch ein bisschen die Angst vor der Zukunft. Und ich hatte mir gedacht, diese Angst, die kann uns auch manchmal echt lähmen. Also Angst hat ja grundsätzlich erstmal eine wichtige Funktion. Also ja, als Feuerwehrmann muss ich diese Angst, zum Beispiel die Angst vor Feuer, ab und zu mal überwinden. Aber jeder normale Mensch ist gut, dass er Angst vor Feuer hat. Weil sonst würde man vielleicht nochmal in das brennende Haus laufen und seine Lieblingsfotos rausholen. Ja, das ist gut, dass wir Angst vor Feuer haben, damit wir das genau nicht tun. Oder Angst hilft uns auch manchmal dabei, eine Situation gut einzuschätzen, dass wir wissen, ja, irgendwie diese Situation, die könnte gefährlich werden. Hier, da lauert eine Gefahr. Aber Angst kann auch ein Räuber unserer Träume werden. Und wenn Gott dir doch gesagt hat, dass er bei dir ist, dass er in deinem Leben etwas tun möchte, dass er dich auch berufen hat, etwas zu tun. Und wie oft hat Gott dich schon beim Namen genannt und dir gesagt, mit dir habe ich etwas vor. Ich möchte, dass du aus der Menge hinaustrittst, dass du vielleicht in deiner Gemeinde etwas tust, in deiner Familie etwas tust, an deiner Arbeit etwas tust und du wusstest irgendwie, boah, da macht sich so ein Samen von Angst breit. Und wie oft ist das irgendwie so, ja, dass, ich stelle mir das so vor wie beim Abseilen, bei der Feuerwehr haben wir auch so Übungen gemacht, wo wir uns abseilen. Eines, was fast jeder von uns aus dem Grundlehrgang hatte, dieses Phänomen, man wird an so einem Klettergeschirr festgemacht und seilt sich ab Und instinktiv möchte man sich am Seil festhalten und klammert sich dann daran. Obwohl man eigentlich fest und sicher hält. Und man kann eigentlich die Arme wegnehmen und kann sich lieber um seine Umgebung konzentrieren. Aber wie oft ist es so, dass die Angst uns dann lähmt, dass wir die Hände eben nicht frei halten, weil wir verkrampfen. Und ich denke, das ist auch die Gefahr bei der Angst in unserem Leben. Wenn Gott dich ruft, etwas zu tun, etwas zu sagen oder vielleicht auch einen mutigen Schritt zu tun und du merkst, diese Angst macht sich breit, dann sei gewiss, Gott wird dich da nicht in eine Falle locken. Sondern das, was dann passiert, das ist ja das, was Kaleb und die anderen Kundschafter auch erlebt haben. Gott hatte etwas Großartiges vor. Die hätten sich diese 40 Jahre in der Wüste sparen können. Weil Kaleb hatte absolut recht. Sie hätten diese Riesen mit Leichtigkeit besiegt. Gott hatte ihnen das versprochen. Genau, aber sie waren eben durch ihre Angst gelähmt. Und deswegen will ich euch da auch nochmal Mut machen, wenn ihr diese Angst verspürt, dann seid euch bewusst, das ist nur eine Seite der Medaille, aber Gott ist auf der anderen Seite und er möchte euch diese Angst nehmen. Und diese drei Punkte, mit denen ich jetzt noch zum Schluss noch darauf eingehen will, die helfen euch quasi, dass ihr diese Angst überwindet und dass ihr das tun könnt, wozu euch Gott berufen hat. Lasst uns mal gemeinsam da eintauchen. Ja, was können wir von Kaleb lernen? Zum einen das Wissen. Und ich habe das mal so als Unterzeile quasi das richtige Mindset haben. Ein richtiges Mindset bedeutet, dass man die Grundlage seiner Gedanken schafft, also das Fundament, auf dem ich denke. Es gibt, ich meine, das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen und es gibt viele Studien dazu, dass alles, was in uns am Ende in Handlungen münzt, am Anfang mit einem Gedanken stattfindet. Und diese Gedanken, die finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern die sind von meinem Mindset geprägt. Also wie denke ich über gewisse Themen nach? Bin ich vielleicht grundsätzlich ein ängstlicher Typ? Dann werden meine Gedanken auch ängstlich gefärbt sein. Das ist vollkommen normal. Aber wir dürfen an unserem Mindset arbeiten. Und unser Mindset ist auch veränderbar. Das heißt nicht nur, wenn man in der Kindheit ängstlich war, dass man sein Leben lang ein ängstlicher Mensch sein muss. Ganz im Gegenteil. Unser Mindset ist quasi wie ein Klumpen Knete, der sich formen lässt. Und wir dürfen unser Wissen anpassen, wie wir auch Gott wahrnehmen und was wir über Gott wissen und was wir ihm zutrauen. Das sind Gedanken, die wir über Gott haben und die wir, also stellt euch das vor, ja, Gott ruft euch hinaus, aber er gibt ja selten dazu eine detaillierte Anleitung. Er sagt ja nicht, so Schritt 1, heute ziehst du das an, Schritt 2, dann musst du das tun, sondern das haben wir ja nicht, sondern oft sagt uns Gott einfach nur, vergib diesem Menschen und wir wissen gar nicht, wie, ja, wir wissen gar nicht, wie sollen wir es tun. Und jetzt ist entscheidend, welche Gedanken daraus dann in unserem Kopf entstehen. Und wenn wir das richtige Mindset haben, dann entstehen dort gute Gedanken. Ja, wie machen wir das ganz praktisch? Stellt euch euren Kopf wie einen Bahnhof vor. Ja? Also euer Kopf ist jetzt ein Bahnhof. Wie ist das bei einem Bahnhof? Es fahren Züge ein, halten kurz, Züge fahren weiter. Ja? Das ist das, was ein Bahnhof macht. Also bei Gedanken ist es so, ein Gedanke kommt, parkt kurz in eurem Kopf und jetzt entscheidet ihr, steigt ihr da ein oder steigt ihr da nicht ein? Und ihr müsst euch jetzt fragen, der Gedanke, der jetzt kommt in meinen Bahnhofkopf, ist es ein Gedanke, der zu meinem neuen Mindset passt? Und wenn ihr merkt, das ist ein angstvoller Gedanke, der parkt kurz in meinem Kopf, dann sagt ihr, ich muss ja in diesen Zug nicht einsteigen, weil dieser Zug fährt nach München. Ich will aber nach Hamburg. Ja? Dann muss ich da nicht einsteigen, weil ich ja weiß, der bringt mich an das falsche Ziel. Also lasse ich den Zug einfach weiterfahren. Wie man das ja auch normalerweise macht am Bahnhof. Ja? Man steigt ja nicht in den falschen Zug ein. Wenn man nach Hamburg möchte, steigt man nicht in den Zug nach München ein. So müsst ihr eure Gedanken betrachten. Der Gedanke kommt, okay, ich weiß, dieser Gedanke ist voller Angst. Ich lasse ihn einfach ziehen. Er muss keinen Einfluss auf mein Leben haben, muss meine Gefühle nicht beeinträchtigen, er muss mir keine Angst machen, sondern er darf einfach wieder gehen. Und der nächste Gedanke, der kommt, fährt nach Hamburg und sagt, jawohl, ich habe eine Idee, ich weiß, was ich als nächstes tun könnte in dieser Sache, die Gott mich gerufen hat zu tun. in diesen Zug steige ich ein und der bringt mich jetzt auf einen Weg. Und plötzlich kommen noch mehr Ideen, ja? Dann weißt du auf einmal, was ich dann als zweiten und dritten Schritt machen tun muss. Also, vielleicht ein gutes Beispiel für euch, wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, ja, Gott legt euch was aufs Herz und plötzlich kommen Gedanken und ihr fragt euch, ja, ist es vielleicht ein Kriterium, euch zu helfen, wie ihr diese Gedanken bewertet. Ihr müsst nicht jeden Gedanken bis zu Ende denken, lasst ihn einfach ziehen. Und wenn es ein guter Gedanke ist, steigt ein und macht euch mit ihm auf den Weg. Der nächste ist Glauben. Und hier ist mir besonders wichtig, dass Gottes Wahrheit zu meiner Wahrheit wird. Das ist eigentlich das, was Glauben bedeutet. Also etwas von Gottes Wahrheit, was er sagt, was wahr ist, als meine Wahrheit anzunehmen. Also nicht nur zu sagen, ja, das ist ein schöner Gedanke, mit dem kann ich gut mitgehen, aber eigentlich stehe ich hier und Gottes Wahrheit steht da. Ich schaue mir die an und sage, das ist ein schöner Gedanke. Ist toll, wie Gott das so sich gedacht hat für die Gemeinde, für die Christen. Aber ich habe da so meine Probleme mit. Was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir sagen, dass wir da eintauchen. Wenn wir sagen, das ist Gottes Wahrheit, dann steigen wir da richtig rein und ziehen das an wie einen Anzug, ja, wie ein Hemd, das wir zuknöpfen und sagen, Gottes Wahrheit wird meine Wahrheit. Die passt mir, die ist maßgeschneidert auf mich. Und das Ganze braucht Zeit. Das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn Gott er sagt das einmal so schön, ja, mit diesem Samen von diesem Senfkorn, der aufgeht, ja, und ein großer Baum wird, oder ein großer Strauch, ja, in dem Fall, es wird ja kein großer Baum, aber was man so, also ich finde, das treffendste Beispiel ist eigentlich ein Buchecker. Ich finde, ein Buchecker ist eigentlich faszinierend. Also habt ihr schon mal eine große, riesengroße, ausgewachsene Buche gesehen? Also die sind riesig, da kann man den Stamm mit zwei Leuten manchmal nicht umarmen. Und das Ganze entsteht aus so einem kleinen Buchecker. Was glaubst du, wenn Gott einen Samen seiner Wahrheit, seines Glaubens in dein Herz legt und du genügend Zeit mitbringst und Pflege mitbringst, diesen kleinen Samen zu pflegen und zu hüten? Ich sag dir, dieser Gedanke von Gottes Wahrheit, von diesem Glauben, der dort in dir als zartes Pflänzchen erwächst, hat das Potenzial, eine große, starke Buche zu werden. Die Kunst ist es, nicht von Anfang an, ja, wie Kaleb zu sein und sich vor 600.000 Leute zu stellen, sondern die Kunst ist es, eure Aufgabe ist es, jeden Tag ein bisschen dran zu bleiben. Ich denke, jeder von euch hat Topfpflanzen, der eine hat vielleicht einen grüneren Daumen als der andere, aber bei jedem, wo die Topfpflanze länger als 6 Monate überlebt, der weiß das, ja, um diese Pflanze muss man sich einfach ein bisschen kümmern. Gar nicht so viel. Vielleicht mal streicheln, mal nettes Wort sagen, aber vor allem gießen, ja. Der braucht das richtige Licht und dann passiert das einfach von alleine. Da muss man gar nichts, muss man keine Magie anwenden, sondern das ist einfach in der Pflanze drin. Und wenn Gott einen Samen des Glaubens in dich reinlegt, ist da schon alles drin, was du brauchst. Du musst nur diese Bereitschaft mitbringen und jeden Tag vielleicht die Übung machen und dir sagen, okay Gott, ich glaube dir. Das, was du in mein Leben gelegt hast, wird meine Wahrheit. Ich betrachte das nicht mehr von außen und sage, oh, das ist eine schöne Wahrheit, sondern zu sagen, ich steige hier rein und sage, das ist meine Wahrheit. Das nehme ich heute für mich an. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und das Letzte ist, die Bereitschaft zu haben. Gott ist ein Gott, der sich im Alltag erleben lässt. Und das finde ich einerseits beängstigend, und einerseits unfassbar super. Denn wir haben es hier nicht mit einem Gott der Theorie zu tun, sondern einem absoluten Pragmatiker. Ja, ich finde das total genial, weil Theorie ist oft sowas, ja, ist irgendwie ganz nett. Und man denkt so, okay, das kann ich mir irgendwie auch vorstellen, manchmal auch nicht. Und ich bin so ein Typ, ich muss das oft erst mal einmal gemacht haben. Also wenn mir jemand was Neues beibringt, stehe ich ganz oft gern erstmal einfach daneben und schaue erstmal zu. Ich kenne das noch aus meiner Lehre als Kfz-Mechaniker, da war es oft so, dann war man als Lehrling neben dem Gesellen. Der Geselle hat was vorgemacht, hat vielleicht eine schwierige Arbeit, so ein Zahnriemenwechsel zum Beispiel ist eine Aufgabe, da muss man sich schon gut konzentrieren, eine gewisse Reihenfolge einhalten. Und wenn der Geselle einem sagt, schau mal hier, das ist der Motor, das sind die wichtigen Schritte am Anfang, ja, dann musst du aufpassen, dass der Motor nicht kaputt geht, wenn man die Zahnräder verdreht, ja, da musst du darauf achten. So, und dann habe ich gesehen, okay, so geht das, alles klar. Und dann habe ich es gemacht. Vielleicht einmal mit dem Gesellen zusammen, damit man das einmal fühlt. Ja, und dann macht man es irgendwann alleine. Und Gott ist eigentlich ganz genauso. Das heißt, wenn ihr in der Bibel was lest, dann geht es nicht einfach nur darum, dass wir sagen, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir sind oft so Beschäftiger, ja? Ist euch das mal aufgefallen? Wir beschäftigen uns oft mit Gottes Wort. Im Hauskreis beschäftigen wir uns mit einem Bibeltext. Dann beschäftigen wir uns mit, wie toll Gott doch ist und was er so für uns getan hat. Und dann gehen wir nach Hause und leben einfach unser Leben weiter. Und sich damit zu beschäftigen, ist wenn überhaupt der erste Schritt. Also das wäre jetzt mal in der Analogie zu meinem Gesellen, mal meinem Gesellen über die Schulter schauen. Also sich beschäftigen bedeutet, wir gucken erstmal, was sagt der Text denn überhaupt? Was lernen wir denn vielleicht von Kaleb? Das ist sich beschäftigen. Aber dann muss man weitergehen. Ja? Dann muss es in die Praxis übergehen, in mein Leben greifbar werden. Und das ist halt das Besondere, wenn Jesus beruft, wenn Gott beruft, dann ruft er sie in die Praxis und etwas zu tun. Also vielleicht, und das ist jetzt die Bereitschaft, die wir mitbringen müssen, zu sagen, okay Gott, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit. Jetzt habe ich diesen Gedankenbahnhof. Der gute Gedanke kommt und ich merke, jawohl, der führt mich an einen Ort meiner Berufung. Da steige ich ein. Jetzt komme ich auf Ideen. Ja, ich fahre mit dem Zug ein, zwei Stationen. Ich komme auf Ideen und ich weiß, ah ja, als nächstes könnte ich das tun. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss mit einem Menschen ein schwieriges Thema vielleicht bereden, ich könnte mir das erstmal zu Hause einmal aufschreiben. So, das ist eine gute Idee, die ich habe, das mache ich jetzt erstmal. So, am nächsten Tag, dann bete ich darüber. Vielleicht eine Woche lang bete ich, habe ich die richtigen Worte getroffen. Ich komme auf weitere Ideen. Dann bete ich für eine Situation und lade ihn vielleicht auf ein schönes Ambiente ein. Ja, also ich komme auf gute Ideen und dann kommt der Tag X, wo das Gespräch stattfindet. Ich bin gut vorbereitet und ich mache es dann. Und es geht quasi dann um die innere Bereitschaft zu sagen, und das ist quasi das alles Entscheidende, nachdem wir diesen guten Gedanken haben und unseren Glauben quasi, dass wir glauben, Gott kann das tun und er wird mit mir an sein Ziel kommen, dann brauche ich nur noch die Bereitschaft, so wie Kaleb, zu sagen, Leute, wir werden das mit Leichtigkeit schaffen. Wir müssen nur noch losgehen. Wir wissen das doch und wir glauben das doch. Lasst uns doch es einfach tun. Wovor habt ihr Angst? Und wenn wir diese Bereitschaft haben, das ist der letzte Schritt in dieser Dreierfolge jetzt hier, um etwas zu tun, wenn wir das mitbringen, dann werden wir Gottes Wunder auch erleben. Dann werden wir erleben, wie Beziehungen heil werden. Dann werden wir erleben, wie wir innerlich heil werden, wie wir wachsen, wie sich unser Wissen vermehrt, wie sich unser Umfeld verändert, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Dann werden wir ein Segen für andere Menschen. Dann kommen uns gute Gedanken über andere. Dann hören Sünden auf in unserem Leben, die uns vielleicht momentan so beherrschen. Charaktereigenschaften, die wir selber nicht an uns mögen. All das kann sich ändern, wenn wir von unseren Glaubenshelden lernen. Weil das steckt da quasi drin. Und das ist etwas, was kein Superheld ist. Ja? Das ist etwas, was uns ein Glaubenszelt vorgelebt hat und was wir quasi einfach adaptieren können. Ein paar Gedankenbeispiele, was das zum Beispiel sein könnte. Ihr könntet zum Beispiel innerlich euch entschließen, ich werde heute ein Leben zur Ehre Gottes führen. Ich werde heute etwas Gutes tun, das im Leben von jemand anderem einen Unterschied macht. Ich werde heute einen Gedanken oder ein Zitat suchen, das mich begeistert, das mich verändert. Ich werde heute etwas Wichtiges lesen, hören oder sehen, das mich weiterbringt, wo ich lernen werde. Ich werde heute etwas tun, das mich etwas kostet. Ich werde heute ein Gespräch führen, das jemanden tief berührt. Ich werde heute für etwas kämpfen, das ich nicht länger hinnehmen werde. Das sind nur ein paar Beispiele von den Dingen, die in eurem Leben vorkommen könnten und etwas, was ihr ab heute tun könnt. Zum Schluss habe ich euch noch eine kleine Formel mitgebracht. Die nenne ich die Kaleb-Formel. Unerschütterlicher Glaube plus überdurchschnittliches Handeln ist gleich ein Leben voller Kraft und Wunder. Unerschütterlicher Glaube, das habe ich eben schon erklärt, Gottes Wahrheit zu meinem Glauben zu machen, dieses zarte Pflänzchen zu kultivieren und zu pflegen. Und überdurchschnittliches Handeln bedeutet, A, die Bereitschaft dafür zu haben und dann es zu tun, sobald die Zeit reif ist, aktiv zu werden. Wenn ihr das macht in der Kombination, wenn ihr die beiden addiert und zusammenführt, kommt unterm Strich immer ein Leben voller Kraft und Wunder raus. Das bleibt gar nicht aus. Und was sagt das denn eigentlich? Das sind eure Riesen, die ihr besiegen werdet. Wendet ihr die Formel an, werdet ihr Riesen besiegen in eurem Leben. Und das ist was ich mal ganz kühn so behaupte, was wie so ein Universalgesetz ist, das wird passieren. Das ist nicht so, das könnte nicht passieren, das wird passieren. Und das möchte ich euch als letzten Gedanken so mit auf den Weg geben. Ich möchte, dass ihr heute rausgeht mit der Gewissheit, Gott will jeden Einzelnen von euch benutzen. Hier gibt es nicht die einen oder anderen, wo man sagen würde, ja klar, dass der natürlich aus der Menge hervorsticht, dass der mit seinem Bibelwissen so aus der Menge heraussticht. Nein, ich will, dass du weißt, jeder Einzelne, du bist berufen, du bist fähig, du bist wunderschön, du bist voller Kraft und voller Leben und voller Potenzial, dein Umfeld zu verändern. Nimm das mit nach Hause. Und lass dich überraschen, was Gott in deinem Leben tun wird. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du so groß bist. Dass du so groß bist, dass du uns mitwachsen lässt. Herr, du hast uns gesagt, dass wir dir ähnlich werden. Dass wir in dein Bild hineinwachsen. Und was heißt das denn? Das heißt, dass wir doch in dein Angesicht verändert werden, verwandelt werden. Dass das, was du, Heiliger Geist, schon in uns durch die Errettung reingelegt hast, das ewige Erbe, was wir schon in uns tragen, dass wir dem immer ähnlicher werden. Und Herr, wir sind jetzt schon zum Teil himmlische Geschöpfe, weil du schon in uns lebst. Und ich möchte dich bitten, dass das immer sichtbarer wird, dass dieses neue Wesen, diese neue Kreatur in uns drin immer mehr zum Vorschein kommt. Herr, wir sind oft voller Angst, voller Selbstzweifel, voller Selbstmitleid. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieses alte Wesen, diesen alten Adam immer mehr an die Seite drängst und wir uns einfach bewusst werden, du Jesus bist es, der in uns lebst und der mehr Raum haben möchte in unserem Leben. Und dann folgen diese Wunder, Herr, von denen wir in der Bibel lesen. Dann merken wir, dass wir in unserem Leben einen Unterschied machen können, weil du groß bist, Herr. Nicht wir sind es, die Wunder tun, sondern du, Herr, bist es und wir geben dir den Raum. Und ich bete, Jesus, dass jeder heute Morgen das versteht, dass du in jedem Einzelnen von uns groß werden möchtest, weil du etwas Großes vorhast mit uns. Du möchtest durch uns unsere Nächsten prägen, dass wir ihnen Gutes mit auf den Weg geben, dass wir Gutes sagen, dass wir gute Vorbilder sind, dass wir durch ein eigenes verwandeltes Leben Beobachter werden können, wie anderes Leben sich auch verwandelt. Und Herr, wir bitten dich da um deine Kraft, dass dieses zarte Pflänzchen immer stärker wird und dass es zu so einer großen Buche wird, die einfach feststeht und dass man am Ende unseres Lebens mal irgendwann über uns sagen wird, dass wir uns immer haben von dir leiten lassen und dass wir die mutigen Schritte gegangen sind, so wie damals Kaleb es getan hat. Ja, segne uns an diesem Sonntag, lass diese Gedanken tief in uns eindringen. Und dass jeder für sich seinen Punkt daraus mitnimmt, wo wir daran wachsen dürfen. Amen.